Applaus und ich würde auch aufstehen, aber mich sieht ja sowieso keiner, von daher kann ich auch sitzen bleiben. Einmal Applaus für Gerard Piquet. 85. Minute am Samstagabend. Die Auswechslung eines der erfolgreichsten Innenverteidigers der Welt? Fragezeichen.
Ja, mit Spanien sowie Barcelona, glaube ich, vieles gewonnen.
Einmal, ich würde fast so weit gehen, einmal alles gewonnen, was möglich war, außer die Europa League. ja, auf jeden Fall hat er jetzt sein letztes Spiel im Barca-Trikot im heimischen Camp Nou gemacht. Er wurde reichlich gefeiert, aber da wäre schon noch mehr drin gewesen für so einen, der sein Leben lang eigentlich bei Barca gespielt hat. Einmal war er bei Manchester kurz, aber alles für den Verein gegeben hat, wäre in meinen Augen schon ein bisschen mehr drin gewesen als nur Standing Ovations und Applaus.
Ja, wie seit wann steht das denn fest, dass er aufhört? Noch nicht so lange, oder?
Irgendwann letzte Woche. Donnerstag, Mittwoch,
vielleicht.
Dienstag, ich weiß nicht.
Und da ist nicht mehr zustande gekommen. Was sind die Beweggründe? Hast du es gelesen?
Nee, habe ich tatsächlich nichts gelesen. Also, ich habe nichts Seriöses gelesen, sagen wir so. Ich
hab, okay.
Spotify ist da Trikotsponsor, glaube ich, ne? Bei Barca aktuell.
Ja. Ja.
Und die haben jetzt irgendwie auch vor kurzem eine Kooperation veröffentlicht, dass ab, ich weiß den genauen Zeitpunkt nicht, ab 1.1. oder sowas, das neue Album von Shakira, beziehungsweise Shakira da irgendwie auf der Brust des Trikots vom FC Barcelona zu sehen sein soll. Aber ich glaube, ich würde dieses Argument als sehr unseriös einstufen.
ich auch, glaube ich.
Ja, sonst, also, war er jetzt auch immer nicht ganz so der hat ja nicht mal die glücklichste Figur gemacht. Vielleicht hat er jetzt einfach gesagt, es reicht, aber das macht man ja auch jetzt nicht mitten in der Saison. Also kurzum, ich weiß es nicht.
Ja, na, vielleicht würde in naher Zukunft noch irgendwas zu rauskommen.
Ich gehe mal davon aus, dass wir in naher Zukunft, wenn wir über den FC Barcelona sprechen, auch über Gerard Piqué sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich da komplett rausnimmt. Auf jeden Fall das Video, in dem er erklärt hat, dass er aufhört jetzt vor der WM, war schon Gänsehautstimmung angesagt. Da hat man sich auf jeden Fall einige Mühe gegeben. Hätte man auch bei seiner spontanen Verabschiedung machen können. Aber nun gut. Lass uns zur Bundesliga kommen.
Ja.
Schwierig, von Gerard Piqué und Barcelona auf das Freitagsspiel zurückzukommen. Gladbach-Stuttgart, wie fandst du es?
War okay, also es war jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Von munteres Spiel in der ersten Halbzeit, dadurch, dass Stuttgart auch früh attackiert hat, die Gladbacher nicht einfach hat machen lassen und selber tief gestanden, sondern wirklich hoch angelaufen. Dadurch ging es öfter irgendwie auch mal hin und her. Ein paar Tore zu sehen gewesen. In der ersten Halbzeit 3 an der Zahl. Deswegen fand ich es jetzt nicht so verkehrt tatsächlich. Die Szene des Spiels wahrscheinlich oder Aufreger des Spiels ist Benze Baini's ja, Schlag. Ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Vor einer Ecke oder vor einem Freistoß steht er in der Mitte. Sein Kontrahent ist wer?
Waldemar Anton.
Waldemar Anton, sie behakeln sich da ein bisschen. Benze Baini hat davon genug und holt da mit dem Arm aus und erwischt ihm auch ein bisschen irgendwie mit dem Oberarm am Hals. Waldemar Anton geht natürlich zu Boden, wie soll es auch anders sein? Ja, so grob die Szene und dann greift der VAR ein, schickt den Schiedsrichter raus, er guckt sich es kurz an. Eben da die Frage, ob Tätlichkeit ja und rote Karte, was die Stuttgarter natürlich fordern. Und ja, für ihn ist es aber zu wenig. Er bleibt dann Gebt ihm hinterher, glaube ich, dann eine gelbe Karte noch, oder? Gebt ihm die dann hinterher noch?
Oh, ich glaube, die hat er ihm
Weiß nicht, warte.
vorher, bevor er rausgegangen ist, schon gegeben, meine ich.
Vorgegeben ist ja auch egal.
Ja.
Schwierige Entscheidung, weil ich finde, es ist schon im kompletten Arm irgendwie ein Schlagen in Richtung Anton. Er trifft ihn auch im Oberarm irgendwie am Hals. Ich glaube, Gladbach darf sich nicht beschweren, wenn er da rot sieht.
Ich bin auch eher bei pro rote Karte. Aber unterm Strich, wie sie es gelöst haben, super, dass sie ihn rausschicken, dass er sich das Ganze nochmal anguckt. Und dass offensichtlich er dann die richtigen Argumente findet, beziehungsweise die für sich richtigen Argumente findet, es so zu belassen. Dann ist es ja jetzt Ermessenssache des Schiedsrichters. Köln ist schön aus dem Spiel. Von daher, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sollte man öfters machen. Schick ihn raus, lassen Sie sich nochmal angucken. Ich wäre aber tatsächlich eher bei einer roten Karte gewesen, weil der Ellenbogen bzw. der Oberarm schon in Richtung Kinn geht. Ja. Ist halt so.
Richtig. Ja.
Aber sonst, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich in der zweiten Halbzeit eingenickt bin. Also, lag nicht nur am Spiel, aber teilweise schon. Also zweite Halbzeit war ja nix. Bis so ja, 77., 78., als es dann mal wieder so ein bisschen rund ging. Sippel hält nochmal super gegen Gyrassi. Ja, und dann der Einwechsel-Prototyp schlägt zu Patrick Herrmann. Ich weiß jetzt nicht, wie oft der schon eingewechselt wurde. Ist, glaube ich, auch Rekordhalter, was das angeht. 102 Sekunden auf dem Platz, macht es 3-1, super Konter zu Ende gespielt. Gladbach gewinnt, in meinen Augen verdient. Also zumindest das, was ich gesehen habe. Aber so, als ich mir die Highlights angeguckt habe in der zweiten Halbzeit, habe ich eigentlich allzu viel verpasst.
Ja, Gyrassi noch die Riesenchance gehabt. Mitte der 80. Minute irgendwann auf den Ausgleichstreffer hat er nicht genutzt. Und dann ja, machen die Gladbacher mit Herrmann den Sack zu. Und dann gehen wir hier mal kurz Richtung Tabelle. Die Gladbacher schieben sich vor auf Platz 8, 19 Punkte. Und der VfB Stuttgart, glaube ich, wie ich eben gelesen habe, immer noch ohne Auswärtssieg im Jahr 2022.
Hui.
Rutschen auf Platz 16 mit 11 Punkten.
Es ist ordentlich. Kein Sieg. In jetzt einigen Partien. Es gibt ja noch die Möglichkeit. Am übernächsten Spieltag wahrscheinlich, ne? Spielen sie zu Hause gegen Hertha, ja.
Müsste so sein, ne?
Spieltag 15 auswärts in Leverkusen. Naja, warten wir es mal ab. Direktes Duell stand jetzt. Ich habe nichts mehr zum Gladbach-Spiel, deshalb werde ich zur Konferenz springen und starte mit dem BVB. Steht bei mir ganz oben, Dortmund-Bochum. Unnötiges Spiel in Kopenhagen noch gehabt, der BVB. Es ging um gar nichts. Man hat 1-1 gespielt, war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber es ging halt auch, wie gesagt, um nichts. Man ist Zweiter geworden in der Tabelle, stand auch vorher schon fest. Können wir auch gleich zum Bundesligaspiel springen. Bochums letzter Auswärtssieg war tatsächlich 32. Spieltag letzte Saison in Dortmund. Damals hat Thomas Reis den Klassenerhalt mit Bochum gesichert, mit einem 4-3. Die hatte ich so auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Dortmund jetzt wieder 3 Tore gemacht, nur der VfL Bochum hat keins geschossen. Dortmund gewinnt 3-0. Unterm Strich für mich auch verdient. War jetzt auch kein Chancenfestival, ne? Also 6-7 Torschüsse. Das ist überschaubar, wenn Dortmund 50% der Dinger reinmacht. Ja, haben wir auch den Grund, warum der BVB das Ding gewinnt. Zwei Aktionen, über die wir sprechen können und eine kuriose Szene habe ich noch auf meinem Zettel. Einmal 11. Minute, Foulspiel Lampropoulos gegen Daniel Malen. Ungeschickt, würde ich sagen, vom Bochumer Verteidiger, der da das Bein leicht ausfährt. Malen nimmt es dankend an. Somit ja, muss Schiri Stieler war es, glaube ich, auf Elfmeter entscheiden. Irgendwelche Einwände zu der Szene?
Nö, lieber glasklar.
war relativ dumm gemacht. Dann, 44. Minute, Danilo Suarez gegen Gio Reyna. Suarez rutscht weg oder kniet sich hin in den Laufweg von Reyna, der spürt einen Kontakt und fällt. Undurchsichtige Szene, fand ich. Stieler entscheidet erst auf Elfmeter, wird dann nochmal rausgeschickt, soll sich's angucken und revidiert seine Meinung. Ich glaube schon, dass Suarez da Reyna schon am Weiterlaufen gehindert hat. Sieht zwar alles sehr unglücklich aus, auch wenn das Bein von Reyna schon leicht aktiv in Richtung Bochumer Spieler geht. Aber unterm Strich ist das für mich ein Elfmeter.
Echt, ja? Ja. Also, ich habe mich erst gewundert, warum er überhaupt gepfiffen hat, tatsächlich. Vielleicht in Wiederholungen, weil der Ball irgendwie auch weit weg ist und so. Und Suarez halt, ich weiß nicht, was, warum er auch diese Bewegung macht. Geht ja. Das ist ganz komisch, ja, das erklärt sich mir jetzt nicht so richtig, muss ich sagen. Aber Gio Reyna irgendwie nur den Kontakt irgendwie auch sucht und für mich das viel zu wenig war. Deswegen habe ich es gut gefunden, dass es zurückgenommen worden ist. Und
also ich sehe es eher unter dem Aspekt klare Fehlentscheidung, also Kontakt ist da. Und dann finde ich es halt schwierig, da jetzt also ich finde es gut, dass er rausgeht, ja, klar. Aber ich sehe, wenn man jetzt den Gesichtspunkt heranzieht, klare Fehlentscheidung. Weiß ich nicht. Also ich sehe da schon einen Kontakt und einen Hindern am Weiterlaufen von Reyna. Aber es war ja eigentlich auch relativ egal, würde ich sagen, weil 2 Minuten später Moukoko einen Ausflug von Riemann komplett bestraft. 3-0. Moukoko mit 2 Toren. Einmal mit, ich glaube, mit links aus der Entfernung und einmal mit rechts aus der Entfernung. Also er kann alles. Kann er denn auch sein Ticket nach Katar buchen?
Ausfall Timo Werner muss man da vielleicht ansprechen.
Das ist korrekt.
Allein von der Statur her sehr ähnlicher Spieler wie Moukoko vielleicht. Und Moukoko ja wirklich, er hat sich gegen Modest durchgesetzt beim BVB. Also ich würde jetzt schon sagen, in den wichtigen Spielen spielt dann eher Moukoko statt Modest. Das ist schon ein Ausrufezeichen eigentlich. Und ja, ich finde, vorm Tor ist er für sein Alter unfassbar kaltschnurzig. Hat einen sehr, sehr guten Abschluss. Deswegen sehe ich da schon viel, was auch für ihn spricht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es noch altgediente oder erfahrenere Herren, die da vor ihm an der Reihe sind. Und Kevin Volland vielleicht, ja. Von dem man ja hierzu dann jetzt nicht so viel mitbekommt, der aber, glaube ich, auch ganz gut aufspielt.
Ja.
Deswegen schwierig, ne?
Ich bin gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass es 2 Positionen geben wird. Havertz sollte eigentlich sicher sein. Dann sehe ich da eigentlich mittlerweile, habe ich mich auch dazu durchgerungen, dass man Niklas Füllkrug wahrscheinlich mitnehmen wird. Und dann wird es halt schon schwierig, ne? Dann hast du Volland, Moukoko, Götze, die alle so falsche Neuen spielen können. Dann sehe ich da, glaube ich, auch eher Volland und Götze vor Moukoko. Vor allem, weil Moukoko ja auch erst 17 ist und ja im Optimalfall noch 4, 5 WMs spielen kann. Ja, 5 jetzt vielleicht nicht, aber 4 auf jeden Fall. Zurück zum Spiel. Zweite Halbzeit ist dann eigentlich nicht mehr viel passiert. Kurios hätte ich noch, dass Hummels und Schlotterbeck zusammenknallen. Das ist erstmal nicht so kurios. Gute Besserung auch an beide. Ich glaube, der eine hat einen Eisbeutel vom Kopf gekriegt und der andere ein Pfeilchen bzw. eine Beule bekommen. Aber relativ lustig, die Physios kommen angesprintet zur ersten Hilfe. Es war relativ rutschig. Einer rutscht weg und senzt somit Guerrero um, der das aber mit dem Lachen nimmt. Also er hat ihn jetzt nicht richtig weggesenzt, sondern es war ja so ein Stolpern. Kurios deswegen, weil kurze Zeit später Lucia und Gamboa zusammenknallen und der Bochumer Physio das gleiche macht. er rutscht auch aus und unglücklicherweise tritt er dann Lucia vor den Kopf. Also es hätte auch schlimmer ausgehen können, als es dann tatsächlich war. Lucia war natürlich logischerweise leicht angepisst und hat mal kurz rüber geguckt, was da jetzt gerade passiert ist. Konnte aber glücklicherweise weitermachen. Aber das war so für mich das Highlight der zweiten Halbzeit, weil es auf beiden Seiten passiert ist und sich glücklicherweise keiner schwerer verletzt hat. Gar nicht verletzt hat. Aber im Pott ist dann doch ein bisschen Einigkeit, würde ich sagen. Habe ich irgendwas zum Spiel vergessen? Weil sonst würde ich auf die Tabelle kommen.
Nö.
Dortmund, Platz 4, 25 Punkte, Platz 4 behauptet, würde ich sagen. Und der VfL Bochum, ja, Platz 17 behauptet. Mittlerweile 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und auf das rettende Ufer.
Ja. Kommen wir zu FSV Mainz gegen VfL Wolfsburg und einmal dem gedrehten Ergebnis quasi. 3:0 Heimsieg für den BVB, eben jetzt eine 0:3 Niederlage aus Sicht der Mainzer gegen den VfL Wolfsburg, der immer mehr Niko Kovac Fußball spielt, wie ich das sehe. die Tore, glaube ich, sind 2 Standards. Und ein Konter dann gegen Ende. Ansonsten viel Defensivarbeit, viel Kampf. Wenig fußballerische Klasse, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber ja, es trifft dann irgendwie schon zu. Und in dem Spiel vor allem eigentlich ein Heimteam. Das sind dann die Mainzer, die ja gerade in der ersten Halbzeit ist der 0:1-Treffer gefallen, ist die ersten 30 Minuten eigentlich das Spiel bestimmt haben, das Spiel gemacht haben, auch gute Gelegenheiten hatten, die sie aber nicht genutzt haben. Und Wimmer war es dann, der quasi aus dem Nichts für die Wölfe trifft, nach einer Ecke, die verlängert worden ist, irgendwie sowas, oder ein Freistoß, auf jeden Fall am zweiten Pfosten, irgendwie kriegt er den Ball und dann macht er es technisch ganz gut. Und ja, so gehen die Wölfe in Führung. Das zweite Tor auch ganz kurios, aus, glaube ich, fast 30 Metern irgendwie Freistoß, Flatterball, Zentner verschätzt sich und so liegen die Mainzer 2:0 hinten, machen hinten auf, gehen nochmal mehr Risiko und kriegen dann das dritte. Sehr unglückliche Niederlage aus Sicht der Mainzer. 15:10 Torschüsse für den FSV. Spricht dann auch für die Mainzer die Statistik. 4 Kilometer sind sie weniger gelaufen. Also finde ich, an der Statistik sieht man dann den Kovac-Fußball sowie 54% Zweikampfquote pro VfL Wolfsburg. Schmeichelhafter Auswärtssieg für die Wölfe, die sich damit tabellarisch an die Mainzer ranschieben. 17 Punkte, ein Punkt hinter den Mainzern, die abrutschen auf Platz 10 und 18 Punkte haben.
Sind die Wölfe eigentlich mit der Bahn gefahren oder mussten sie im Bus sitzen?
Gute Frage. Ich hoffe jedenfalls, dass sie, wenn sie im Bahn gefahren sind, Maske auch haben.
Aber ja, das will ich auch stark hoffen. Ja, du hast alles erwähnt. Schmeichelhaft, wie es zustande gekommen ist. Auch schwer zu sagen bei einem 3-0, aber ja, aus dem Nix macht der VfL da das 1-0. Ja, dann mache ich doch da weiter, wo wir quasi davor aufgehört haben, vor dem Wolfsburg-Spiel, nämlich bei Hoffenheim-Leipzig und der Verletzung von Timo Werner. Leipziger unter der Woche in Warschau gegen Donetsk gespielt, 4-0 gewonnen, damit Platz 2 hinter Real Madrid. Sich geholt in der Champions League Gruppenphase, aber das Ganze eben, wie schon angesprochen, teuer bezahlt. Denn Timo Werner hat sich, was hat er sich zugezogen? Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk. Fällt erstmal bis Jahresende aus, dementsprechend auch Katar für ihn komplett gelaufen. Bitter, dass er sich verletzt. Bitter, dass es dann auch, ich glaube, es stand da schon 2-0, 3-0. Dass es zu dem Zeitpunkt passiert ist. Ja, bitter für ihn, bitter für Hansi Flick, bitter für Marco Rose, dass Werner jetzt ausfällt. Um jetzt auf das Spiel zurückzukommen, beziehungsweise den die Brücke zu schlagen, machen wir bei Verletzung weiter. Hast du es dir angeschaut, Zusammenprall zwischen Christoph Baumgartner und Grisha Brömel?
Nee, ich habe nur das Ergebnis gesehen am Ende.
Ich hab tatsächlich, ich muss auch mal sagen, also das hat der Kommentator in der Sky-Konferenz relativ kalt moderiert. Ne? Also mir war schon klar, wenn er da schon so anfängt, hier Verletzungsunterbrechung und schreckliche Szene, bliblablub, dass man da vielleicht jetzt nicht hingucken muss, wenn man ein bisschen zart beseitet ist. Und plötzlich kommt die Szene ohne große Vorwarnung. Ich habe zum Glück geschafft, wegzugucken. Knöchelbruch habe ich gelesen, ist es bei Prömel, der es auch gleich irgendwie gleich so gefühlt hat, gewusst hat, dass da irgendwas definitiv kaputt ist. Ja, damit ist Grisha Prömel auch erstmal länger weg vom Fenster, vom Platz. Das, obwohl es ja eigentlich so super gelaufen ist und er auch angeblich auf der Shortlist von Hansi Flick stand. Wobei er natürlich im Mittelfeld, zentralen Mittelfeld, große Konkurrenz herrscht. Gute Besserung an Grisha Prömel. Zu ihm glücklicherweise jetzt erstmal 2 Monate Fußballpause für Hoffenheim, wo er sich auskurieren kann. Ich weiß jetzt nicht, so ein Knöchelbruch, wie lange das dauert, aber ich glaube schon so 2-3 Monate ist er erstmal raus. Zum Spiel, Nkunku ist wieder da, Doppelpack gemacht, 1-0 die Leipziger mit einem sehr, sehr schönen Freistoß in Führung gebracht. Nach der Halbzeit ist es erst Rüther, der eine wunderschöne Flanke von Angelinho vollendet zum 1-1, aber dann gleich 7 Minuten später Nkunku mit dem 2-1 und dann das 3-1 macht Dani Olmo mit einem sehr humorlosen Schuss aus 15,5 Metern genau oben im Knick. Also da hat Baumann nur hinterher gucken können. Also ich glaube, da hat jeder Bundesliga-Keeper hinterher gucken können. Kann man mal so machen. Also Leipzig, für mich durchweg die bessere Mannschaft, waren gieriger, waren griffiger in den Zweikämpfen, mehr Schüsse, mehr Ballbesitz. Wobei die Hoffenheimer jetzt auch mitgespielt haben, aber eben den Ticken, in allen Belangen den Ticken hinterher hinken. Somit verliert Hoffenheim 2 Plätze, aber rutschen ab auf Platz 9 mit 18 Punkten und Leipzig setzt sich oben fest, nachdem er schwachen bis schlechten Saisonstart, Platz 6, 22 Punkte, 6 Punkte hinter Bayern, also es liest sich doch eigentlich, wenn man das Gesamtbild sich anguckt der bisherigen Saison, eigentlich ganz, ganz gut, würde ich mal meinen.
Ja, dafür, dass man einen Trainer rauswerfen musste, ist man da ganz gut wieder rangekommen und ich fand, man war sehr spielfreudig unterwegs bei der TSG. Also sah schon ganz gut aus, was die Leipziger da veranstaltet haben. Kommen wir zur Partie Augsburg gegen Frankfurt, in der es ziemlich fix losging. 31 Sekunden. Blitztor für die Augsburger. Berischer ist der Torschütze, von dem ich übrigens ganz positiv nicht überrascht, muss ich sagen, weil ich fand eigentlich schon immer auch bei der U21 hat er gute Leistung gezeigt. Sonst war er vorher im Ausland bei Galatasaray. Wo war er?
Boah, jetzt hat er mich. Scheiße, hat er mich doch noch gekriegt.
Weiß ich nicht, aber kriegt man auf jeden Fall nicht so viel mit. Auf jeden Fall im Ausland gespielt vorher. Jetzt ist es natürlich deutlich präsenter. Und gute Leistung.
Bitte? Hat er nicht auch mal bei RB Salzburg gespielt? Ja. Ich hab's gleich.
Ich mach das mal weiter. Wie gesagt, die letzten Wochen finde ich sehr gute Leistung bei den Augsburger. Eigentlich auch Stammplatz hat er eigentlich sicher. Und torgefährlich, guten Abschluss, immer viel unterwegs, auch kämpferisch gute Leistung. Also ich bin sehr angetan von ihm tatsächlich. Jetzt auch hier mit dem Treffer. Die Frankfurter allerdings lassen sich davon nicht so richtig beeindrucken, machen weiter ihr Spiel und kommen dann auch zu den nötigen Chancen. Rode, meine ich, ist es mit dem Ausgleichstreffer noch in einer 13. Minute auch, also sehr, sehr früh dann auch wieder zurückgekommen. Ansonsten fand ich, dass die Partie schon pro Frankfurt gegen mehr Großchancen gab. 12-10 Torschüsse stehen am Ende und somit Dann auch der Führungstreffer in der 64. durch Ansgar Knauf. Durchaus verdient, hatten die besseren Chancen. Augsburg hier und da auch mal gefährlich gewesen, weil die Frankfurter nicht ganz aufmerksam waren. Aber gegen Ende Augsburg nochmal alles probiert, die Riesengelegenheit lieber war aus und somit
Ach ja, ach ja.
holt die Eintracht 3 Punkte. Und du weißt, wo er gespielt hat?
Ja, ich weiß wohl, ich war gerade kurz noch perplex. Bei logischerweise FC Liefering, RB Salzburg, beim LASK Linz, bei Magdeburg tatsächlich. War viel ausgeliehen, muss man auch fairerweise dazu sagen. Dann bei Altach und bei Fenerbahce. Er hat tatsächlich
Fenerbahce,
recht.
oh, ich war sehr, also ich war, bin ich zufrieden mit mir, aber ich war sehr nah dran. Aber.
Er ist sogar ausgeliehen. Also er geht wieder zurück in die Türkei.
Ah, okay.
Außer Augsburg ist bereit, so schätzungsweise 5 Millionen auf den Tisch zu legen.
Ich sag mal so, das hätten sie vielleicht lieber auf den Tisch legen sollen als für Pepi,
18 waren
die
es, glaube ich, damals, oder?
18 auf
Ne?
den Tisch gelegt haben.
Wo ist der eigentlich gerade?
Verliehen, wohin, weiß ich leider nicht.
Oh, jetzt aber. Ja, ich hab's auch gleich. Hast du
Dann gehe ich
das
noch mal
schon?
kurz zur Tabelle.
Ja, genau so.
Dann hast du noch kurz Zeit. Die Eintracht setzt sich auch ebenfalls fest, ähnlich wie die Leipziger, sind auf Platz 5, 23 Punkte und die Augsburger Platz 13 mit 14 Punkten.
Beim FC Groningen tatsächlich. Oh, er hat nur 16,3 Millionen gekostet. Ich wollte da jetzt keinem zu nahe treten, die 1,7 Millionen. Ja, wie läuft es denn da? Das interessiert mich jetzt gerade tatsächlich. Wo finde ich das denn hier, liebe Leute? 7 Spiele, 5 Tore, eine Vorlage.
Oh.
Okay. Ist
Okay.
okay, kann man machen.
Dann wollen wir nicht zu schnell urteilen über den jungen Mann.
Das ist vollkommen korrekt. Der ist aber erst 19, ne? Er wird 20. Tatsächlich wird er bald. 2 Monate. Ja, jetzt muss ich natürlich auch zugeben, jetzt habe ich dir nicht mehr so richtig zugehört. Ich glaube, du hast alles abgehakt zum Spiel, richtig? Augsburg-Frankfurt. Ich
Ich
kann
habe
jetzt noch,
hier nichts mehr stehen, auf jeden Fall, nicht
wenn
so.
du willst, kann ich natürlich auch noch Lob reden über Rode und Trapp loswerden, aber können auch gerne weitermachen. Mit. Ah! 5 Spiele sind rum. Ach Mann, ich muss das Ding mal austauschen hier. Spieler des Spieltags. Auch diese Woche küren wir einen oder beziehungsweise zwei. Ich weiß es nicht. Und ich fange an, glaube ich. Ich fange an, ja.
Ja, kannst mal.
Ich habe zwei auf meinem Zettel. Ich entscheide mich für einen, über den wir bisher noch nicht gesprochen haben, nämlich über Mitchell Weiser, oder ich entscheide mich für, in dem Fall, Mitchell Weiser, der eine krasse Vorarbeit zum 1-0 für Werder Bremen von Niklas Füllkrug gemacht hat, indem er Sololauf über die rechte Seite gestartet hat, erst einen langen Ball bekommen, super angenommen, und dann kurz vorm Fünfer legt er ihn mit der Hacke ab. Kann man mal so machen. Und dann beim zweiten spielt er einen super Ball auf Duxch. Also zwei überragende Torvorlagen gegeben. Das war für mich dann der ausschlaggebende Grund, warum ich ihn gewählt habe. Den Außenverteidiger Mohr war es, glaube ich, der Ersatz-Linksverteidiger bei Schalke. Hat er oft vor einige Probleme gestellt. Hat ihn jetzt nicht so richtig rund gespielt wie ein Diaby und ein Frimpong damals in Leverkusen, aber hat schon ordentlich Dampf gemacht. Und deshalb für mich Spieler des Spieltags.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe mich allerdings entschieden für Youssoufa Moukoko, über den wir eben schon gesprochen haben. 2 Tore gemacht. Mit rechts und mit links, oder? Wie war das? Wie hatten wir es eben? Ich glaube schon, beide, vor allem mit dem schwachen Fuß aus, weiß ich, 30 Metern, das Ding über Riemann drüber gehoben. Durchaus sehenswert. Und sich damit vielleicht, wir hatten es eben gesagt, als WM-Kandidat vorgestellt. Eventuell. Ich bin gespannt. Auslosung, Auslosung hätte ich fast gesagt. Die Auswahl steht, glaube ich, jetzt Ende der Woche, am Freitag an, am Donnerstag.
Ja, ich weiß es nicht genau, aber ja, Ende der Woche auf jeden Fall.
Aber auch die Europacup-Auslosung steht auch jetzt demnächst an, deswegen vielleicht war ich bei
der
Auslosung festgehangen.
Oder wollen wir hoffen, dass Hansi Flick den Kader nicht auslost, sondern dass er das schon seriös gestaltet. Ja, Moukoko war der zweite auf meiner Liste, also war auch ein super Spiel gemacht. Ja, dann beende ich die Konferenz mit Hertha gegen Bayern und fange erstmal mit ein bisschen Statistikkunde an. Ballbesitz 73% pro Bayern, Torschüsse 14-7 pro Bayern. Hertha hat eine Passquote von 62%, 134 Pässe sind angekommen, 82 nicht. Wenn man das so liest, denkt man, ja, okay, 3, 4, 5, 6, wie viele Tore wollt ihr haben? Es waren 3 Tore, die sie gefangen haben, aber sie haben auch 2 geschossen auf der anderen Seite. 3-2 gewinnen die Münchner in Berlin. Das ist dann doch nochmal ungemütlich geworden für die Bayern. Musiala in der 12. mit der ersten, eigentlich mit der ersten Aktion der Münchner Offensiv, gleich das 1-0 gemacht. Hertha vorher gut mitgespielt. Bis zum 1-0 war es auf jeden Fall eine ausgeglichene Partie. Und Chancen zu der Zeit eher pro Hertha haben sie nicht genutzt. Bayern ist so kaltschnäuzig, macht es dann im Gegenzug. 37., 38., 40. und 45. dann die nächsten Tore. 37., 38. Erik Maxim, Doppelpack. Einmal steht er richtig, beim zweiten Mal steht er richtig und hat Glück. Was sagst du zum 3-0 der Bayern, zum zweiten Tor von Erik Maxim? Er ist dritter am Ball vorbei und dann schiebt er mit dem Unterschied.
Ja, mit dem anderen Fuß irgendwie noch. sehe ich sonst eigentlich nur von Thomas Müller solche Tore. Aber er scheint es auch zu können, ne?
Nagelsmann hat es draußen formecht und formschön nachgemacht. Man hat es leider nicht gesehen, weil es so eine Close-Up auf seinen Oberkörper war. Ich hätte gerne die Fußarbeit gesehen, muss ich zugeben. dann laden die Münchner die Berliner wieder ein. Luke Bacchio, der München-Schreck. Ich glaube, jetzt im 8. Spiel sein 6. Tor oder sowas. Verkürzt. 3-1 nur noch, 1-3 nur noch. Und dann ist es Davy Selke, der einen Elfmeter reinmacht. Weil zuvor Pavard Selke in die Ferse tritt. Es ist, glaube ich, ein Einwurf von außen, der lang Richtung Fünfer geworfen wird. Und dann unglücklich tritt Pavard Selke unten in die Ferse. Aber zu Zeiten des Videobeweises ein klarer Elfmeter. Vorher auch, aber vorher hat wahrscheinlich keiner so darauf geachtet. Deshalb für mich korrekte Entscheidung.
Ja, für mich auch.
Den Elfer macht Davy Selke dann souverän rein. Neuer in die falsche Ecke geschickt. Und somit wird es nochmal richtig spannend in der zweiten Halbzeit. Da haben wir noch eine kuriose Szene im Hertha-Strafraum, als Flipper gespielt wird, als die Münchner ihre Spielfreude an den Tag legen und jeden Spieler im Hertha-Strafraum umkreisen wollen. Wie würdest du's sehen, die Aktion vor dem vermeintlichen 4-2?
Sehr unübersichtlich, habe ich sie wahrgenommen.
Aber zum Glück hat Sören Storks, in meinen Augen einer der besten Schiedsrichter, Videoschiedsrichter in Deutschland, den Überblick behalten im Vergleich zu allen Leuten vor den Fernsehgeräten. Und hat das Tor, was entstanden ist, durch Rogel, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Berliner Verteidiger auf jeden Fall, das Eigentor zurückgenommen, weil vorher irgendwie Davis im Abseits stand. So. Ich würde jetzt gerne erzählen, wie viel Ballaktionen vorher das war, aber unübersichtlich. Es war sehr viel früher, aber in der gleichen Spielaktion, in der gleichen Szene, deshalb korrekt, oder? Also, er soll zurücknimmt, auch wenn es jetzt nicht unmittelbar war, aber es war in der Entstehung.
Ja.
Ja, Spiel lässt sich sonst aber ganz gut anschauen. Die Münchner schaffen es nicht, ihre Dominanz dann auch zu Ende zu spielen und da irgendwie die Entscheidung zu früher zu setzen. Und somit hätte Hertha noch die Chance gehabt, aber sie haben sie auch nicht genutzt. Bayern gewinnt 3-2, in meinen Augen verdient, Neuer wieder fit. Glücklich für alle Nationalmannschaftsfans, dass Manuel Neuer wieder fit ist und auch gar nicht so schlecht in Form. Ne? Also er hat ein paar Dinge rausgefischt. Ich glaube, der Stammkeeper der Nationalelf ist wieder zurück.
Zum Leidwesen von Marc-André Ter Stegen. Wahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich.
Er hat es sich vielleicht schon geträumt zu Hause, endlich mal ran zu dürfen. Er ist ja beileibe kein schlechter Keeper. Ich sag mal so, selbst wenn Manuel Neuer ausgefallen wäre, es hätten die Chancen auf den WM-Titel nur, wenn überhaupt, nur geringfügig kleiner gemacht.
Ich glaube auch, dass wenn dann nur fußballerisch Unterschiede sind, also auf der Linie, also geben sich, glaube ich, Ter Stegen, Neuer und Trapp jetzt nicht allzu viel, dass man es merken würde. Ja. In der Tabelle, die Münchner, herzlichen Glückwunsch zur Tabellenführung. 28 Punkte, Platz 1, 29 plus 29 das Torverhältnis, so heißt es. Und Hertha rutscht runter, Platz 15, 11 Punkte, punktgleich mit Stuttgart auf dem Relegationsplatz.
Ja. Kommen wir zum Topspiel. Werder Bremen, Schalke 04. Wir haben es ja ein bisschen belächelt letzte Woche, was da als Topspiel wieder ansteht. Die Schalker mit Trainer Thomas Reis müssen so langsam mal ihre Negativserie beenden. Und ich habe eine mutige, engagierte Schalker Mannschaft gesehen, muss ich sagen. Was auch die Auswärtsfans gewürdigt haben und die Mannschaft lautstark unterstützt haben. Was den Schalker ein bisschen gefehlt hat, war Spielglück. Also kann man nicht anders sagen. Spielglück, Kaltschnäuzigkeit vorm Tor, das sind so die Sachen, die nicht gestimmt haben in Bremen und deswegen verlieren sie mit 2-1. Die Bremer feiern den Heimsieg. Mitchell Weiser hat es so gesagt, wichtige Figur in dem Sieg, zwei Tore vorbereitet, Füllkrug wieder Torschütze gewesen, dann aber verletzt ausgewechselt. Allerdings habe ich schon gelesen, dass es nicht so schlimm sein soll. Sollen schon Entwarnung gegeben haben für eine WM. Stimmt, nichts im Wege.
Erste Ferndiagnose von Wolf Fuß war, auch, es handelt sich nur um Schmerzen, keine Verletzung, es sind nur Schmerzen. Okay.
Ja, die Schalke sogar auch in Führung gegangen, allerdings abseits technisch das Tor dann zurückgenommen worden. Die Rolle trifft Aluminium. Nach der Halbzeitpause die Schalke 0-1 hinten gewesen. Fand ich sie sehr, sehr stark. Gutes Pressing gespielt, offensiv. Sie hatten viele Möglichkeiten, das Spiel auszugleichen und dann vielleicht sogar in Führung zu gehen. Alle ungenutzt geblieben. Duxch macht dann das 2-0 und der Anschlusstreffer von Drexler kommt dann zu spät, sodass die Schalker ja leicht unverdient fast schon eigentlich hier in Bremen verlieren. Sie waren zumindest mal ebenbürtig, fand ich. Und so bleiben sie in der letzten auf dem letzten Platz, 6 Punkte. Und die Bremer schießen nach oben, sind jetzt auf Platz 7 mit 21 Punkten.
Internationaler Fußball in Bremen, Fragezeichen. Wieder zurück, muss man ja auch sagen. Glücklich, wie das Ganze zustande gekommen ist, vor allem, weil die Schalker es nicht auf die Reihe gekriegt haben, das Runde ins Eckige zu bringen. Es ist nun mal die goldene Regel des Fußballs. So, kommen wir zum Sonntag. Leverkusen, Union Berlin. Die erste Halbzeit kann ich in einem Satz beziehungsweise mit einer Statistik erklären. Expected Goals 0,07 zu 0,1. Ja, genau so ein Spiel war das. Grill und Radetzky haben die Bälle nur aus der Ferne gesehen. War nix. Wollen wir nicht drüber sprechen. Zweite Halbzeit dann das alte Leverkusen aus der Rückrunde. Fußball nach vorne, Tempo drin in den Aktionen, die richtige Entscheidung gehabt, schon vorher, bevor man den Ball am Fuß bekommen hat, gewusst, was danach kommt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass Robert Andrich nach einer Minute in der zweiten Halbzeit das 1-0 gemacht hat für Leverkusen und das dann so die Initialzündung war. Dann Diaby, Doppelpack, Logic, Tordebüt für Leverkusen in der Bundesliga und Baka, machen die Tore. 5-0 gewinnt Leverkusen. In der Höhe vielleicht das ein oder andere Tor zu hoch. Also sie waren jetzt in der zweiten Halbzeit keine 5 Tore besser. Wurden auch eingeladen dann vor allem das 2-0 von Diaby. Große Einladung seines Ex-Kollegen Lennart Grill. Und dann das 3-0 wieder ein Konter über rechts, den dann Diaby vollendet. 4-0 Spielfreude von Amiri, der im Strafraum auf engstem Raum gegen zwei sich durchsetzt und in die Mitte legt. Loschek mit der Hacke, auch sehenswert das Ganze macht. Und Baka mit dem Endstand. Aber Sieg geht in Ordnung. Höhe zu hoch. Aber ich glaube auch, dass Union das Ganze einzuordnen weiß. Es war ja eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann man denn mal wieder verliert oder einen in Anführungszeichen negativen Aspekt bekommt, beziehungsweise einen Rückschlag bekommt. Jetzt verrutscht halt mal das Spiel, aber ich sag mal so, lieber einmal 5-0 verlieren, als 5-mal 1-0 verlieren.
Beim Doppelpass wäre jetzt das Phrasenschwein
vielleicht. Zum Glück haben wir das hier nicht. Es war mir schon klar, als ich damit angefangen habe. Union, lass uns über die Tabelle sprechen. Union, nur noch auf Platz 3. Aber 2 Punkte hinter den Bayern. Und Leverkusen auf Platz 4 überholen Stuttgart und die Hertha. Was wird denn jetzt aus Leverkusen? Spielen sie so weiter oder erwarten wir jetzt am Mittwoch wieder mal das alte Leverkusen?
Ja, ich sag mal so, also man hat ja in der ersten Halbzeit, fand ich schon deutlich, das alte Leverkusen oder das
Leverkusen aktuelle.
Ja, gesehen. In der zweiten Halbzeit würde ich jetzt das fast mal als kleinen Ausrutscher bezeichnen. Ich meine, das erste Tor war ja was nach einer Standardsituation oder
Ecke,
so.
Ist ja, ja.
Genau, das zweite ist eingeladen von Lennart Grill und dann ist eine Unioner Mannschaft, die nochmal alles irgendwie probiert und so und dann eben ein bisschen ungeordnet agiert und das nutzen dann die Leverkusener aus, aber gegen eine gut sortierte Mannschaft sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Deswegen will ich das Ergebnis nicht zu hoch hängen aus beiden Perspektiven, aus Sicht der Leverkusen und der Union tatsächlich. Ja, nicht zu hoch hängen. Das dritte 2-0 in Folge.
Krass.
Für den SC Freiburg. Weiß nicht, wie hoch wir das hängen sollen. Die Freiburger haben es gut gemacht, gut gestartet, Chancen gehabt, wollten gleich zeigen, wer Herr im Haus ist, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Allerdings auch die Kölner mit ein paar Abschlüssen. In die Halbzeit ging es mit einem 0-0. Aus der Halbzeitpause dann aber die Freiburger mit einem guten Konter, den Jong vollendet in der 53. Spielminute und Gregoritsch keine gute 10 Minuten später dann mit dem 2-0 dann eigentlich schon die kleine Vorentscheidung zumindest. Danach dann die Freiburger das Ganze ausgepufft runtergespielt, würde ich sagen. Also sehr gut gemacht im Stile einer Top-Mannschaft fast. Was sie ja, wenn man sich die Tabelle anguckt, auch tatsächlich sind. Ja? Also zweiter Platz jetzt, die haben sich an den Donau auch vorbeigeschoben, 27 Punkte, sind jetzt der erste Bayern-Verfolger. Und die Kölner rutschen ab auf Platz 12. Also tabellarisch, glaube ich, waren die Kölner lange nicht mehr so weit unten, oder? Platz 12 ist ein Gebiet, wo sie sich wahrscheinlich lange nicht mehr gesehen haben.
Das ist korrekt. Es war jetzt oft so, sagen wir mal, von Platz 7 bis Platz 10, wo sie sich immer wieder gefunden haben, aber dadurch, dass Bremen hier jetzt so durch die Decke geht, Wolfsburg jetzt plötzlich auch wieder weiß, wie man punktet, ist es für den FC jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Was ich erstaunlich finde, dass die Freiburger die Partie am Donnerstag besser verkraftet haben als die Kölner und das, obwohl Freiburg in Aserbaidschan in Baku gespielt hat, was ja ungefähr 10 Flugstunden sind aus Deutschland, die Kölner zu Hause gegen Nizza gespielt haben. Wobei man vielleicht dann auch noch im Hinterkopf war, Freiburg Gruppenerster und ja, wir sind im Europa League Achtelfinale und Kölner leider nur Gruppendritter geworden und wir sind aus der Conference League ausgeschieden. Aber das fand ich schon erstaunlich, dass die weite Reise den Freiburgern eigentlich kaum was ausgemacht hat. Also zumindest so mein Eindruck vorm Fernseher. ja, sind wir durch. Was nehmen wir mit aus der Woche? 7 deutsche Mannschaften international. 7 von 8. Schade für den FC, aber unterm Strich ein gutes Bild, was die deutschen Mannschaften international abliefern.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, was steht an? Jetzt so.
Genau, ich wollte jetzt gerade noch mal aussehen, weil du weißt auch nicht genau, wann die Auslosung ist.
Welche Auslosung? Champions League?
Ja.
Morgen 12 Uhr.
Wann ist die Euroleague-Auslosung?
Wahrscheinlich morgen 13 Uhr.
Okay. Also das steht auf jeden Fall an.
Eine Stunde später, das Ganze.
Das steht auf jeden Fall an. Sehr interessant. Könnte ein paar spannende Duelle geben. Ansonsten gibt es dann jetzt eine englische Woche. Die letzten beiden Spieltage vor der Weltmeisterschaft. Ganz komisch. Aber so ist es. Englische Woche mit 4 Partien am Dienstag und 5 Partien am Mittwoch. Jeweils eine um 18.30 Uhr und die anderen dann um 20.30 Uhr. Was haben wir hier Feines? Die Wölfe empfangen Borussia Dortmund. Bochum zu Hause gegen Gladbach. Stuttgart, Hertha. Beide 11 Punkte. Platz 15, Platz 16. Sehr interessantes Kellerduell. Rheinisches, das kleine Rhein-Derby. Köln-Leverkusen.
Dazu muss ich was erzählen. Ich habe eben Marco Hagemann hat das Spiel kommentiert, Leverkusen Union, hat dann auch einen kleinen Ausblick gegeben, was denn so ansteht. Und dann kam er auch darauf zu sprechen, dass der Leverkusen in Köln spielt und dass er neuerdings erfahren hat, dass man das nicht als Derby bezeichnet, sondern dass es ein Duell ist. Aber 5 Minuten später hat er das Ganze dann nochmal revidieren müssen, weil er dann Nachrichten aus Köln bekommen hat, dass es immer drauf ankommt. Wenn Köln gewinnt, ist es ein Derby. Wenn Köln verliert, ist es ein Duell.
Aha, okay. Ich verstehe. Dann wissen wir jetzt hinterher, ob es ein Derby war oder ein Duell. Schauen wir mal. Ansonsten Leipzig-Freiburg. Interessantes Spiel. Leipzig können sich ranschieben oder weiter abfallen tatsächlich. Union Berlin zu Hause gegen Augsburg. Und dann haben wir noch Schalke Mainz. Schalke müssten endlich mal wieder punkten. Und Frankfurt gegen Hoffenheim. Also englische Woche. Viel Spaß. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.